SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Peter Weizmann und neuen Eigentümern für Galeria. Wie es mit dem Kaufhausriesen weitergehen soll, das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem geht es heute Abend um den EU-Asylkompromiss, über den das Parlament abgestimmt hat, und eine Einigung der Ampel bezüglich Mietpreisbremse und Vorratsdatenspeicherung. Schönen guten Abend. Es ist der x-te Anlauf zur Rettung von Deutschlands letzter Warenhauskette. Man kann nur hoffen, dass es diesmal wirklich um Galeria Karstadt Kaufhof, die Kunden und vor allem die Angestellten geht und nicht wie manches Mal vorher um Immobiliendeals mit angehängtem Verkaufsbetrieb. Durch die Insolvenz des Galeria-Vorbesitzers und Immobilienjongleurs René Benko ist der Eigentümerwechsel möglich geworden. Es sind aber keine ganz frischen Kräfte, die sich da nun ans Werk machen wollen, sondern welche mit Kaufhof-Vorerfahrung, zumindest was den einen Teil angeht. Am Mittag sind die US-Investmentgesellschaft NRDC um Richard Baker und sein deutscher Partner Bernd Beetz als Investoren präsentiert worden. Jörg Marksteiner berichtet.
Locker standen sie beisammen an Bistrotischen, der Chef von Galeria, erleichtert, dass es überhaupt weitergehen wird, ein Vertreter des Investors, froh, den Zuschlag erhalten zu haben, und besonders zufrieden Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus. Noch vor 3 Monaten sagte er, da hätten die meisten doch nicht mal 1 Euro auf die Zukunft von Galeria gewettet. Jetzt aber sollen 70 der 92 Filialen weiter bestehen bleiben.
Mit dieser vereinbarten Zukunftslösung können wir die große Mehrheit der Arbeitsplätze bei Galeria retten. Das sind viele tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Aber wie viele genau von den 12.800 Beschäftigten auch künftig noch in den Warenhäusern arbeiten werden, das steht noch nicht fest. Klar ist nur, es werden weniger sein.
Ein Arbeitsplatzabbau ist aber leider auch erforderlich. Das ist das weinende Auge an diesem Tag.
In der Firmenzentrale in Essen wird die Belegschaft halbiert. 450 Menschen müssen gehen. Was aus den Filialen wird, an denen im Schnitt auch mehr als 100 Jobs pro Standort hängen, das soll in den kommenden 2 Wochen feststehen. Dann wird es eine Schließungsliste geben. Welche Kaufhäuser in welchen Städten dicht machen, das werde auch daran liegen, ob die Vermieter noch einmal zu einem Nachlass bei der Miete bereit sind, sagte Denkhaus. Noch wird weiter verhandelt. Vieles ist also noch unklar und entsprechend fiel die Erleichterung bei den Mitarbeitern heute eher gedämpft und zurückhaltend aus.
Also der erste entscheidende Schritt ist erstmal getan, dass wir eine gewisse Sicherheit haben, dass es mit Galeria weitergeht.
Sagte etwa der Dortmunder Betriebsrat Christian Karlotz.
Aber mit denen ich sprechen konnte, da ist eher eine gewisse Zurückhaltung. Solange nicht feststeht, was wird aus meinem Standort und somit auch aus mir selber, hält man sich da mit überschwänglicher Freude doch ein wenig zurück.
Dazu dürfte auch beitragen, dass sich die neuen Eigentümer mit konkreten Zusagen noch zurückhalten. 2 private Investmentgesellschaften haben künftig das Sagen bei Galeria. Einmal die von US-Milliardär Richard Baker, der von 2015 bis 2019 schon einmal Eigentümer von 100 Kaufhof-Filialen war, die damals allerdings schnell Probleme bekamen und weiterverkauft wurden. Fehler waren das, aus denen man gelernt habe, versprach heute der zweite Investor, Baker-Freund und Unternehmer Bernd Beetz.
Wir engagieren uns hier mit vollem Herzen. Wir wollen Galeria zum Erfolg führen.
Das bisherige Management könne jetzt weitermachen, sagte er heute. Und so wörtlich, einen Batzen Cash werde man jetzt zu Galeria schieben. Aber ob als Zuschuss aus eigenem Vermögen oder nur aus Darlehen und wie viel, all das verriet der 73-Jährige nicht. Und betonte eher allgemein seine große Liebe zum Kaufhaus.
Das Warenhaus ist ein Teil der deutschen Lebenskultur. Es gibt Seele den Städten. Es gibt einen Mittelpunkt den Städten. Und das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die wir uns stellen.
Die Entscheidung für die neuen Investoren fiel einstimmig im Gläubigerausschuss. Das heißt, auch die Arbeitnehmervertreter haben zugestimmt. Von der Gewerkschaft Verdi hieß es, man begrüße den Einstieg eines finanzstarken Investors, trotz zwiespältiger Erfahrungen in der Vergangenheit. Auch der Deutsche Städtetag äußerte sich zuversichtlich, dass Galeria in vielen Innenstädten nun die Chance auf einen Neustart habe.
Neue Investoren für Galeria. Wie es mit der verbliebenen Galeria-Filiale in Saarbrücken, immer noch als Karstadt firmierend, weitergeht, dazu Lars Ohlinger aus der SR-Wirtschaftsredaktion.
Das wurde natürlich jetzt noch nicht abschließend gesagt. Man hat da eigentlich noch nicht konkret zu den einzelnen Standorten Aussage treffen wollen. Aber es sieht besser aus. Das würde ich mal jetzt so sagen aus meiner Sicht. Zum einen wird über die Mieten verhandelt für alle Standorte. Das hat man dort mitgeteilt. Und da sind die Aussichten hier, glaube ich, ganz gut in Saarbrücken. Denn es gibt deutlich schwierigere Standorte. Das hat was mit der Insolvenz zu tun und dem Ex-Milliardär Benko. Und hier, das haben wir herausgefunden, hatten wir ja letzte Woche auch berichtet gehabt, das gehört einem luxemburgischen Unternehmen, was da auch mit im Spiel ist. Ich glaube, da ist es ganz gut für Saarbrücken. Außerdem soll die Lokalität, das Regionale gestärkt werden, das Management hier auch gestärkt werden. Und gerade in mittelgroßen und kleineren Unternehmungen, Filialen, da sieht es ganz gut aus. Das hatte auch ein Unternehmer gesagt. Insofern denke ich, sind die Chancen ganz gut für Saarbrücken.
Also noch keine endgültige Klarheit, aber Optimismus für Karstadt in Saarbrücken. Die Einschätzung von Lars Ohlinger war das. Mehr Schulden, ja oder nein? Kindergrundsicherung, ja oder nein? Taurus-Lieferungen an die Ukraine, ja oder nein? Die Dauerkonflikte in der Ampel sind bekanntlich mannigfaltig. Zwei sind jetzt offenbar abgeräumt worden. Bundesjustizminister Buschmann von der FDP hat am Nachmittag ein gemeinsames Vorgehen bei der Mietpreisbremse und bei der Vorratsdatenspeicherung verkündet.
Heute ist ein guter Tag für Freiheit und Sicherheit in Deutschland.
Selbstbewusst tritt Justizminister Marco Buschmann von der FDP vor die Presse, um die nach langem Ringen erzielte Einigung zu präsentieren. Die Ampel hat sich darauf verständigt, dass künftig Kommunikationsdaten zu Ermittlungszwecken gespeichert werden dürfen, im sogenannten Quick-Freeze-Verfahren.
Was verbirgt sich unter dem Begriff Quick-Freeze? Das meint einerseits, dass wir Ermittlerinnen und Ermittlern, die schwere Kriminalität bekämpfen, ein neues, modernes, digitales Ermittlungsinstrument zur Verfügung stellen. Es bedeutet nämlich, dass bei schwerer Kriminalität Verkehrsdaten bei den Providern gesichert werden, sodass sie für spätere Ermittlungen genutzt werden können für den Fall, dass man sie braucht.
Für das Einfrieren, zum Beispiel von Telefonnummern, nicht etwa von Gesprächsinhalten, ist allerdings eine richterliche Anordnung notwendig. Es muss der begründete Verdacht auf eine schwere Straftat bestehen, etwa Mord oder Totschlag. Die Einigung auf Quick Freeze, die auch von den Grünen begrüßt wird, ist gleichzeitig eine Absage an die von SPD-Innenministerin Nancy Faeser immer wieder geforderte Speicherung von Kommunikationsdaten ohne konkreten Anlass. Vorratsdatenspeicherung gab es schon einmal in Deutschland. Sie wird aber wegen rechtlicher Unsicherheiten seit 2017 nicht mehr angewendet. Das Verfahren stelle alle unter Generalverdacht, sagt Justizminister Buschmann.
Diese Idee ist immer wieder vor deutschen Gerichten gescheitert. Sie ist auch vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert. Und deshalb ist das auch eine gute Nachricht für die Bürgerrechte.
Offen bleibt, wie mit IP-Adressen umgegangen werden soll, über die internetfähige Computer und Handys identifiziert werden können. Dazu besteht weiter Klärungsbedarf. Das macht der Sprecher des Bundesinnenministeriums Maximilian Kall klar.
Nach Sicht des Bundesinnenministeriums und der Sicherheitsbehörden bleibt die Speicherung von IP-Adressen wichtig, um Täter insbesondere im Bereich der sexualisierten Gewalt gegen Kinder, das hat die Bundesinnenministerin auch hier gestern nochmal gesagt, aber auch im Bereich der Hasskriminalität und in Bereichen bis hin zur Terrorismusbekämpfung identifizieren zu können.
Unabhängig davon soll in Sachen Quick Freeze ein bereits im Herbst 2022 vorgelegter Gesetzentwurf des Justizministers nun überarbeitet werden. Dann soll das Kabinett darüber abstimmen. Die Einigung darauf wurde möglich, weil die FDP im Gegenzug zugestimmt hat, die Mietpreisbremse zu verlängern, bis zum Jahr 2029. Das vor allem von der SPD favorisierte Element bewirkt, dass bei Abschluss eines Mietvertrags in Bestandsimmobilien die Miete nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Ursprünglich sollte die Regel schon Ende nächsten Jahres auslaufen. Groß ist die Freude bei Katja Mast, der parlamentarischen Geschäftsführerin der Sozialdemokraten im Bundestag.
58% der Haushalte der Bevölkerung leben zur Miete. Wir sind Mieterland und Mieterinnenland in Deutschland. Und deshalb ist es natürlich wichtig, wenn dieses wichtige Instrument verlängert wird.
Nach der Einigung zur Mietpreisbremse machen die Liberalen aber auch klar, weitere Eingriffe in den Wohnungsmarkt würden die Konjunktur am Bau beschädigen. Zwei Themen, die inhaltlich nichts miteinander zu tun haben, aber politisch verknüpft wurden. Der Regierungskoalition ist es gelungen, den Knoten zu lösen. Und doch gehen die Diskussionen weiter.
Dietrich Karl Meurer war das aus Berlin. Bei russischen Luftangriffen sind nach Kiewer Militärangaben im Süden der Ukraine erneut mehrere Anlagen der Energieversorgung beschädigt worden. Nach Zählung der ukrainischen Luftwaffe setzte die russische Armee 17 Kampfdrohnen iranischer Bauart ein. Seit März haben sich russische Luftangriffe auf die Stromversorgung wieder gehäuft. Mehrere Kraftwerke sind stark beschädigt worden. In Berlin hat man sich heute damit befasst, wie man die Zerstörungen wieder beseitigen kann. Die Bundesregierung will den Wiederaufbau der Ukraine verstärkt unterstützen und hat dafür ein Maßnahmenpaket beschlossen. Georg Schwarte.
Über 700 Milliarden Euro. Das ist die Summe, die die Ukraine selbst für den Wiederaufbau ihres Landes veranschlagt. Deutschland will helfen. Es geht um nichts anderes als um eine Art Marshallplan für die Ukraine. 15 Maßnahmen listet das Eckpunktepapier auf, das das Bundeskabinett beschlossen hat. Eine Zielgruppe ist das, was Entwicklungsministerin Schulze heute das Rückgrat der ukrainischen Wirtschaft nennt. Über 40.000 kleine und mittlere Unternehmen. Sie stellen 2/3 der Wertschöpfung, 80% der Arbeitsplätze und sie sollen, das ist eine der 15 heute beschlossenen Maßnahmen, künftig noch besser mit Krediten und Kreditabsicherungen versorgt werden können.
Wir haben einen Fonds aufgelegt, um eben Unternehmen zu unterstützen, der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau betrieben wird. Und der Ukraine ist sehr wichtig, das Beispiel, was wir hier in Deutschland haben, nämlich diese KfW, diese Kreditanstalt für Wiederaufbau, auch als Beispiel zu nehmen für ihre eigenen Wiederaufbauprozesse. Und wir sind mit der Ukraine darüber im Gespräch, wie so ein Aufbau solch einer Institution gelingen kann.
Wirtschaftsminister Habeck erinnerte heute alle Deutschen daran, dass die Ukraine eben nicht nur militärische, sondern auch wirtschaftliche Hilfe brauche. Sein Ministerium will mit weiteren Investitions- und Ausfallgarantien deutsche Firmen ermuntern, in der Ukraine zu investieren. Entwicklungsministerin Schulze spricht im Gegenteil sogar von Chancen. Denn die Ukraine strebe in die EU. Wer jetzt vor Ort investiere, sichere sich langfristig Marktanteile. Deutschland will über die bereits eingerichtete Plattform Wiederaufbau Ukraine jetzt auch verstärkt private Stiftungen und Spendeninitiativen ins Boot holen. Das heute beschlossene Eckpunktepapier mit dem Bündel an Maßnahmen ist ein deutscher Beitrag für die kommende Wiederaufbaukonferenz, die im Juni in Berlin stattfinden soll. Entwicklungsministerin Schulze ermunterte heute ausdrücklich andere Partner, sich stärker zu engagieren. Schulze sprach wörtlich von einer internationalen Gemeinschaftsleistung, die jetzt notwendig sei.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Die Abstimmung im EU-Parlament über die Reform des Asylsystems besprechen wir gleich noch bis 18 Uhr. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen mit Tanja Philipp Murer.
Nach Irland und Australien hat auch Spanien die baldige Anerkennung eines Palästinenserstaates in Aussicht gestellt. Regierungschef Sanchez sagte in Madrid, die internationale Gemeinschaft könne dem palästinensischen Staat nicht helfen, wenn sie ihn nicht anerkenne. Außerdem kritisierte Sanchez die israelische Regierung. Er nannte die Reaktion auf den Terroranschlag der Hamas vollkommen unverhältnismäßig. Momentan erkennen knapp 140 Staaten weltweit einen palästinensischen Staat an. Deutschland, Großbritannien und die USA gehören nicht dazu. Die israelische Regierung lehnt eine Zwei-Staaten-Lösung ab. Die EU-Kommission hat ein milliardenschweres Förderprogramm der Bundesregierung genehmigt. Mit insgesamt 2,2 Milliarden Euro sollen Industrieunternehmen dabei unterstützt werden, ihren Treibhausgasausstoß zu reduzieren. Die Wettbewerbshüter der EU haben diese Förderung als notwendig, angemessen und verhältnismäßig bezeichnet, um den ökologischen Wandel zu beschleunigen. Außerdem würden die Maßnahmen Deutschland dabei helfen, unabhängiger von importiertem Öl und Gas zu werden. Geld gibt es für Projekte, mit denen die Firmen ihren CO2-Ausstoß um mindestens 40% verringern. In Bayern sind zwei mutmaßliche IS-Mitglieder festgenommen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft mit. Die Behörde wirft den beiden Irakern Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vor. Das Ehepaar soll im Irak und in Syrien Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat gewesen sein. Sie sollen unter anderem zwei jesidische Mädchen im Alter von 5 und 12 Jahren als Sklavinnen gehalten, sie vergewaltigt, ausgebeutet und ihnen Gewalt angetan haben. Im Regionalverband Saarbrücken kann die AfD bei den anstehenden Kommunalwahlen nicht gewählt werden. Das hat der Wahlausschuss entschieden. Hintergrund ist, dass die AfD zwei unterschiedliche Wahllisten eingereicht hat. Bereits gestern hatte der Gemeindewahlausschuss der Landeshauptstadt entschieden, dass die AfD in Saarbrücken nicht antreten darf. Auch hier hatte die Partei zwei Wahllisten eingereicht. Simon Mazerat wird neuer Leiter des Landesdenkmalamtes im Saarland. Laut Kultusministerium tritt er die Stelle Anfang Juli an und verlässt damit das Historische Museum Saar, das er seit 2016 leitete. Mazerat tritt beim Landesdenkmalamt die Nachfolge von Georg Breitner an, der bereits im August zum bischöflichen Generalvikariat nach Trier wechselte.
Letzten Donnerstag war es genau 10.000 Tage her, dass die Telekom an die Börse gegangen ist. Für viele Kleinanleger ist das eine durchaus schmerzhafte Erinnerung, denn nachdem das damals im Jahr 1996 als Volksaktie vermarktete Papier zuerst kometenhaft aufstieg, stürzte es beim Platzen der Dotcom-Blase ab. Gut 103 Euro war die Aktie mal im März 2000 wert, heute sind es rund 22. In den letzten Jahren lief es aber gar nicht so schlecht für die Telekom-Aktie und das letzte Geschäftsjahr und vor allem die Zukunft von Deutschlands größtem Telekommunikationskonzern ging es heute bei der Hauptversammlung. Sebastian Tittelbach.
Schon früh morgens kommen die Aktionäre nach Bonn ins World Conference Center. Viele Kleinanleger sind dabei, auch ehemalige Mitarbeiter. Die meisten kommen gut gelaunt zur Hauptversammlung.
Also ich finde, sie sind weltweit gut positioniert. Gerade das Investment in Amerika macht mir viel Spaß.
Das ist eine meiner besten Aktien.
Mit dem Unternehmer sind wir zufrieden. Soweit. Nur die Dividende dürfte etwas höher sein.
Sah schon mal schlechter aus, aber jetzt geht's auch wieder super.
Aktien sind ja auch auf dem Niveau, dass sie steigen. Und das ist auch nicht bei jedem Unternehmen so.
Innen drin im abgedunkelten Konferenzsaal läuft die Tim Höttges Show. In 10 Jahren hat sich der Telekom-Vorstandsvorsitzende den Ruf erarbeitet, nicht bloß trockene Reden zu halten.
Ladies and gentlemen, dear shareholders, szanowni państwo, drodzy akcjonariusze, witam serdecznie.
Höttges begrüßt computeranimiert und in vielen Sprachen, dank künstlicher Intelligenz, diesmal sein großes Thema. Auf der Bühne präsentiert er den Prototypen eines KI-Smartphones. Es soll auch komplexe Aufgaben allein durch Spracheingabe lösen. An Geschenkideen für einen Dackel scheitert es aber noch.
Jetzt lädt es natürlich nicht, aber ich habe noch mal was vorbereitet. Es ist natürlich hier Demonstration, ne?
Neben der Show bietet Vorstandschef Tim Höttges Erfolgsmeldungen. Mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Ergebnis. Immer wichtiger wird's dabei das US-Geschäft.
Ohne die USA, meine Damen und Herren, wären unsere hohen Investitionen, zum Beispiel in den Glasfaserausbau hier in Deutschland, überhaupt nicht machbar. Und die sind bekanntlicherweise für uns alle sehr wichtig.
Die Aktionäre sehen darin aber inzwischen ein Problem. Ingo Speich von DK Investment spricht von einem Klumpenrisiko.
Die USA steuern mittlerweile 2/3 des Gewinns der Deutschen Telekom bei. Also man könnte sogar sagen, die Deutsche Telekom ist ein US-Mobilfunkanbieter mit einem Europageschäft, was daran angegliedert ist. Das ist vielleicht etwas übertrieben formuliert, aber das heißt, je mehr die USA dominant bei der Deutschen Telekom hier in Deutschland werden, desto genauer müssen wir hinschauen und desto größer werden auch die Risiken.
Auch auf dem Heimatmarkt hat die Telekom wortwörtlich viele Baustellen. Milliarden investiert der Bonner Konzern in den Ausbau seines Glasfasernetzes. 8 Millionen Anschlüsse hat die Telekom in Deutschland bislang verlegt. Allerdings greifen die Kunden noch nicht wie gewünscht zu. Erst 1 Million haben einen Glasfasertarif gebucht. Zu wenig findet Frederik Beckendorf von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Es gibt eben eine wachsende Diskrepanz zwischen den bereitgestellten Anschlüssen der Deutschen Telekom und den tatsächlich gebuchten durch die Kunden. Diese hohen Bandbreiten, die man eben dadurch erzielen kann mit Glasfaser, die werden aktuell von den Kunden noch nicht gebraucht, beziehungsweise der Kunde ist noch nicht bereit, den Mehrpreis dafür zu bezahlen.
Tim Höttges kennt diese Zahlen, bleibt aber bei seiner Strategie, den Glasfaserausbau anzukurbeln, um in Zukunft Kasse zu machen, dann, wenn die schnellen Datenleitungen gebraucht werden.
Das Tempo beim Ausbau werden wir auch in diesem Jahr halten, egal welche Lautstärke um uns herum stattfindet.
Beim neuen Schnellmobilfunkstandard 5G räumt Höttges eine ähnliche Entwicklung ein. Die Frequenzen haben viel gekostet, ebenso der Ausbau. Aber neue Umsätze mache die Telekom kaum. Höttges fordert deutliche Erleichterungen beim Ausbau und schnellere Genehmigungen. Denkmalschutz und Naturschutz bremsten Stromtrassen, Windräder und eben auch Mobilfunkmasten.
Das muss in Deutschland leichter werden. Kiffen, meine Damen und Herren, ist in Deutschland erlaubt, aber Mobilfunknetze bauen wir hier nicht.
Höttges kündigt ein weiteres Wachstum der Deutschen Telekom an. Anleger verdienen heute schon. Die Dividende der T-Aktie soll um 10% auf 77 Cent pro Aktie steigen.
Ein Vermittler auf politischer, kultureller und wirtschaftlicher Ebene mit diplomatischem Rang. So lässt sich etwas vereinfacht der Job des US-Generalkonsuls Norman Thatcher Sharpe beschreiben. Sein Dienstsitz ist Frankfurt und aktuell ist Thatcher Sharpe auf Besuchstour in Südwestdeutschland. Gestern Nachmittag hieß die Station Saarland. SR-Reporter Florian Mayer hat ihn bei seinem Besuch hier auf dem Heilberg getroffen.
Klassisch US-amerikanischer Auftritt. Zwei gepanzerte Fahrzeuge fahren vorm Schloss Heilberg vor. Die prototypische Audi-Staatskarosse und ein großer weißer Chevrolet Suburban. Neben dem der Audi wie ein Kleinfahrzeug wirkt. Ebenfalls typisch US-amerikanisch steigt US-Generalkonsul Norman Thatcher Sharpe aus und schüttelt SR-Intendant Martin Grasmück die Hand.
Good afternoon.
Good afternoon, Mr. Consul General. Thank you very much, CEO.
Thatcher Sharpe war kurz vorher noch in der Völklinger Hütte. Der nach eigener Beschreibung zu drei Viertel deutsche US-Diplomat fühlte sich dort sofort an seinen Geburtsort Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania erinnert.
It really reminded me of
Ich kam auf die Welt, als Pittsburgh noch eine Stahlarbeiterstadt war. Und mein Großvater mütterlicherseits hat immer Geschichten davon erzählt, wie er ein Extrahemd mit zur Arbeit nehmen musste, weil sein Kragen voller Ruß war, wenn er von draußen von seiner Mittagspause zurückkam.
It was completely covered with soot by the time he got back.
Stahlarbeitergeschichten, die sicherlich auch heute noch so in zahlreichen saarländischen Familien erzählt werden. Thatcher Sharpe ist unter anderem für die Pflege der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen der USA mit dem Südwesten Deutschlands zuständig, hat als US-Generalkonsul aber auch zahlreiche Aufgaben, die die US-Staatsbürger hier in Deutschland betreffen. Und da spielt vor allem die größte US-amerikanische Militärbasis außerhalb der Vereinigten Staaten, die US Air Base Ramstein, eine wichtige Rolle.
Well, right after I arrived in August of 2021,
direkt als ich im August 2021 ins Amt kam, wurde die Entscheidung getroffen, dass wir aus Afghanistan abziehen. Und wir starteten eine Evakuierungsaktion, in der wir 36.000 Menschen aus Afghanistan rausschafften über die Airbase in Ramstein.
Through Ramstein Airbase.
Und auch im Ukraine-Krieg war und ist der Stab um Thatcher Sharpe gefordert.
We had work to do to prepare.
Wir mussten Vorbereitungen treffen für den Fall, dass die Botschaft in Kiew geschlossen wird. Also hatten wir Teams nach Kiew geschickt, die Ausrüstung und sensible Dokumente dort rausholten. Und als Putin dann angriff, haben wir die Konsulatsabteilung von dort aus nach Frankfurt verlegt, um von hier aus Ukrainern weiter Visas für die USA ausstellen zu können.
Ukrainians who needed visas for the United States.
Globale Konflikte sind für den jahrzehntelangen Berufsdiplomaten und hochdekorierten Navy-Offizier Thatcher Sharpe nichts Neues. Und dass dabei die USA und Deutschland immer Seite an Seite standen, steht für ihn außer Frage. Gerade jetzt sei das Verhältnis seiner Meinung nach enger als jemals zuvor.
I think it's maybe stronger than it's ever been.
Auch wirtschaftlich sei man eng miteinander verbunden. Deutschland als drittgrößter ausländischer Investor in den USA beliebt und umgekehrt ein attraktives Ziel für US-amerikanische Investoren. Die Ansiedlungsprojekte des Chip-Herstellers Wolfspeed in Ensdorf ein Beweis dafür. Und hört man dem US-Generalkonsul so zu, einer von mehreren wichtigen Schritten, um die Transformation, mit der das Saarland zu kämpfen hat, so erfolgreich abzuschließen wie seine Heimatstadt Pittsburgh.
Pittsburgh, sometime in the late 70s.
Pittsburgh hat irgendwann in den späten 70ern den Übergang von der alten Stahlindustrie zum Technologie-, Bildungs-, Banken-, Forschungs- und Medizinstandort geschafft. Und 1986 war Pittsburgh dann bekannt als lebenswerteste Stadt.
In 1986 became known as America's most livable city.
Und dazu sei auch das Saarland in der Lage.
With a government that wants to grow the economy.
Mit einer Regierung, die Wirtschaftswachstum will, Privatinvestitionen und einer guten Bildungslandschaft, denke ich, wenn diese drei Sektoren gut zusammenarbeiten, dass auch das Saarland diesen Wandel schaffen könnte.
Saarland also make that same kind of transition to that new economy. I think that'd be fantastic.
Dass das stark vereinfacht ist und im Detail komplexer, weiß auch der Generalkonsul. Ein Glas halb voll statt halb leer zu sehen, ist aber eben auch klassisch US-amerikanisch.
Florian Mayer hat berichtet. GEAS. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich ein Thema, das die EU nun schon ein Jahrzehnt lang intensiv beschäftigt, ohne dass man wirklich zu einer Lösung gekommen ist. bis jetzt. Heute sollte im EU-Parlament eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems auf den Weg gebracht werden. Ziel ist es, die Zahl der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, zu reduzieren und die Lasten in der EU gerechter zu verteilen. Aber diese Reform, die ist nach wie vor höchst umstritten. Ob es eine Mehrheit geben würde, das war deshalb unsicher. Vor wenigen Minuten ist das Abstimmungsergebnis bekannt gegeben worden. Frage an unseren Korrespondenten Andreas Meyer-Feist in Brüssel. Herr Meyer-Feist, hat das Paket eine Mehrheit gefunden?
Ja, eine knappe Mehrheit, das war auch erwartet worden. Vor der Entscheidung gab es nochmal viel Zoff. Die meisten haben gesagt, einen besseren Kompromiss finden wir nicht mehr. Vor allem die, die nicht so glücklich sind mit den Verschärfungen, und das sind vor allem die Grünen. Die Linken haben dagegen gestimmt, die Rechtsaußenparteien, aber konservative, Liberale, Sozialdemokraten und ein Teil der Linken haben die Mehrheiten dann zustande gebracht, die nötig sind, um dieses Paket durchzubringen.
Ja, dann lassen Sie uns mal schauen, was in diesem Paket alles drinsteckt. Der Plan sieht ja unter anderem vor, dass an den EU-Außengrenzen Auffanglager errichtet werden. Wer soll dort wie lange festgehalten werden und was soll dort passieren?
Also grundsätzlich soll das für alle gelten, die aus Ländern kommen, bei denen die statistischen Anerkennungsquoten unter 20% liegen, zum Beispiel Tunesien oder auch Bangladesch. Die sollen in diesen Aufnahmezentren festgehalten werden. Man kann von haftähnlichen Bedingungen sprechen in der Zukunft. Und das Verfahren, das diese Menschen dann durchlaufen, soll auch dort abgewickelt werden, in 12 Wochen abgeschlossen sein. Diese Aufnahmezentren gelten juristisch nicht als EU-Gebiet. Sie werden so behandelt, als wären sie noch gar nicht eingereist. Und das soll auch die spätere Abschiebung erleichtern.
Die lange umstrittene Regelung, dass das Land in der EU für Flüchtlinge zuständig ist, wo die angekommen sind, die bleibt aber.
Die bleibt, aber die gilt eben nicht für die große Zahl derjenigen, die schlechte Anerkennungsquoten haben. Also man kann damit rechnen, dass Menschen, die aus Syrien kommen oder aus Afghanistan, und das sind Länder, die hohe Anerkennungsquoten haben, die können dann auch in den Ländern ganz normal sozusagen in die Verfahren kommen, ohne in diesen Zentren zu landen. Aber das sind eben die Staaten, die als Erststaaten gelten, also dort, wo sie ankommen. Und wenn das Griechenland und Italien ist, dann werden auch die Verfahren dort abgewickelt. Aber wie gesagt, diese Menschen müssen nicht in diesen Zentren festgehalten werden. Das ist der große Unterschied. Und um das etwas leichter zu machen für diese Länder, soll es dann einen Solidaritätsmechanismus geben. Also andere EU-Länder können diese Menschen auch zum Teil dann bei sich aufnehmen und dort versorgen.
Ja, die Solidarität in der EU bei Flüchtlingsfragen ist ja ein spannendes Thema. Italien und auch Griechenland haben die immer wieder angemahnt. Manche Länder stellen sich da aber eher taub. Das soll jetzt aber auch besser werden. Sie haben es angedeutet. Wie soll das gelingen?
Ja, man hat eine Zahl erstmal in die Welt gestellt, und zwar 30.000. Also 30.000 Asylbewerber, die gute Chancen haben, die sollen weiterverteilt werden. Das würde für Deutschland bedeuten 6.500 im Jahr. Und diejenigen, die das nicht machen wollen, haben andere Möglichkeiten. Sie können sich entweder freikaufen, also 20.000 Euro zahlen pro Flüchtling, den sie nicht aufnehmen, oder etwas anderes machen, zum Beispiel Grenzbeamte in die Zentren schicken oder sonst irgendwie finanziell helfen, in Italien und Griechenland zum Beispiel. Das Problem ist, Ungarn will da überhaupt nichts machen und da könnte es schon erste Konflikte geben, wenn das mal alles läuft.
Nun hat das EU-Parlament also heute zugestimmt, aber in der EU ist ja alles ein bisschen kompliziert. Die Mitgliedstaaten müssen ja auch noch mal zustimmen, oder?
Im Grunde ist das alles schon geschehen und im Grunde gibt es jetzt auch überhaupt keine Probleme mehr, weil das, was jetzt noch gemacht werden muss, ist eine reine Formalie. Es wäre schlimm, wenn das Europaparlament das nicht als Paket verabschiedet hätte, sondern nur einzelne Dinge. Wenn zum Beispiel die Grünen gesagt hätten, dem und dem Passus, dem stimmen wir nicht zu, zum Beispiel wenn es um Kinder geht, die auch festgehalten werden sollen, Familien. Das haben sie dann aber doch gemacht. Also das Paket ist durch und die EU-Länder haben eigentlich alle gesagt, wenn das als Paket im Parlament beschlossen wird, dann legen wir diesem Paket auch keine Steine mehr in den Weg. Das heißt, das kann jetzt umgesetzt werden.
Vielleicht noch zum Schluss. Dieses Paket sollte ja auch unbedingt vor der Europawahl verabschiedet werden, auch mit Blick auf die Wahl und einen möglichen Aufstieg von rechtsextremen Parteien. Was bedeutet es jetzt, dass das gelungen ist?
Ja, das bedeutet erstmal, dass die EU sagen können, wir haben etwas gemacht, aber natürlich auch diejenigen, die damit nicht einverstanden sind, werden nicht nachlassen. Das sind die linken Parteien, die sagen, das geht uns zu weit, und die rechten Parteien, die sagen, vielleicht kommt ja jetzt erst recht eine, wie sie das heute formuliert haben, Flüchtlingsschwemme, weil noch in der Zeit, in der die Tore noch nicht ganz zu sind, noch einmal viele Menschen versuchen werden, nach Europa zu kommen. Das ist eine Herausforderung auch für die nächsten Monate.
Das Europäische Parlament hat heute der lange verhandelten Reform des europäischen Asylsystems zugestimmt. Live aus Brüssel waren das dazu Informationen von Andreas Meyer-Feist. Vielen Dank dafür. Bleibt uns noch zum Schluss der Blick auf das Wetter im Saarland. Am Abend gibt's noch etwas Sonne. In der Nacht ist der Himmel dann vielfach sternenklar. Die Temperatur geht bis zum frühen Morgen zurück auf +5 bis -1 Grad. Morgen am Donnerstag anfangs recht sonnig, später gibt es dann dichtere Wolken, es bleibt aber trocken morgen bei Höchstwerten von 15 bis 19 Grad. Am Freitag dann bei einem Wechsel aus Sonne und mitunter kompakten Wolken meist trocken, maximal 18 bis 22 Grad. Und so wie es ausschaut, wird es am Wochenende sogar noch ein bisschen wärmer. Das war's für heute von der SR Info Bilanz am Abend. Mein Name ist Peter Weizmann. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.